So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Noemi, Jolina, Jessie, ihr habt mich heute Morgen zu dieser Predigt inspiriert mit dem Titel Glaube, der aufs Wasser ruft. Und ich hoffe, der eine oder andere kann trotzdem, auch wenn er jetzt kein Auslandsjahr vor sich hat, mit der Predigt was anfangen. Ein Mann kommt nach seinem Tod ans Himmelstor. Hast du je etwas besonders Gutes vollbracht, fragt Petrus ihn. Naja, da fällt mir eine Sache ein, sagt der Mann. Einmal bin ich an einer Gang von testosterongesteuerten Balkern vorbeigekommen, die eine junge Frau belästigten. Ich sagte ihnen, sie sollten die Frau in Ruhe lassen, doch sie hörten nicht auf. Also ging ich zu den größten von ihnen hin, der die meisten Tattoos trug. Ich schlug ihm ins Gesicht, trat sein Motorrad um, riss ihm den Nasenring heraus und sagte, lass die Frau sofort in Ruhe oder du bekommst es mit mir zu tun. Petrus war schwer beeindruckt und fragt ihn, wann ist das passiert? Da sagt er, gerade eben. Glauben oder auf dem Wasser zu laufen erfordert nicht nur den Mut, ein Risiko einzugehen, sondern auch die Weisheit, den Ruf zu hören und unterschiedliche Stimmen auseinanderhalten zu können. Glauben, oder ich formuliere es anders, auf dem Wasser zu laufen erfordert Mut, wie gesagt, und auch Weisheit. Unser Glaube spielt sich auf dem Wasser ab, nirgendwo anders. Was Glaube wirklich ist, merken wir erst dann, wenn wir die Reling losgelassen haben. Aber der Glaube ist die Fähigkeit, Dinge, die wir mit den physischen Augen nicht sehen, Dinge wie Gottes Verheißungen, und da gibt es ein paar tausend davon, im Glauben zu ergreifen. Der Glaube ist die Fähigkeit, Dinge, die wir nicht sehen, zu ergreifen und sie dann in Realität verwandelt und verwirklicht zu sehen. Paulus sagt von sich selbst, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern wir sehen auf das Unsichtbare. Und das haben wir im Blick und von dem her lassen wir uns bestimmen. Und über dieses Ergreifen im Glauben, über diesen Gang auf dem Wasser, darüber reden wir heute Morgen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch einig mit mir macht, entweder wir machen die Fenster zu oder die Jalousien hoch. Das Kleppern, das nervt leicht. Ich möchte es ganz kurz deutlich machen, dieses Ergreifen einer geistlichen Wahrheit. Vielen Dank. Eine der lebensdominierenden Fragen für uns Christen lautet, was bedeutet es, in Jesus Christus zu sein? Wir könnten unsere Dazugehörigkeit zu Christus ganz, ganz unterschiedlich ausdrücken. Wir könnten sagen, wir leben unter Christus, weil er unser Herr ist. Wir leben hinter Christus her, weil er unser Führer ist. Wir leben bei Christus, weil er uns immer versprochen hat, mit uns zu sein. Und wir leben in Christus. All diese Wahrheiten, die ich gerade eben formulierte, sind wahr. All diese Wahrheiten haben ihre Bedeutung. Aber diese eine Wahrheit, dass wir in Christus sind und leben, ist für das Ausleben unseres Glaubenslebens. Und ich drücke es anders aus. Für die Ausgestaltung der Erlösung in uns von ganz besonderer Bedeutung. Und ich glaube aber auch, dass es die Wahrheit ist, die den Gläubigen am wenigsten vertraut ist. Und auch die Wahrheit ist, gegen die sich die meisten Widerstände in uns erheben. Aber die Wahrheit ist, dass wir in Christus durch die Taufe einbezogen sind in sein Leben, einbezogen sind in seine Wirklichkeit, einbezogen in seine Lebendigkeit. Er lebt in uns und wir leben in ihm. Und dort in ihm werden uns seine Impulse mitgeteilt. Christus eröffnet uns seine Gottesbeziehung zum Vater. Als Christen haben wir ein partizipatorisches Leben. Das bedeutet, wir haben Anteil an dem, was Christus gilt. Wir sind mit einbezogen in das, was Christus gilt. Und in Christus zu leben und sich von dieser Wahrheit bestimmen zu lassen, bedeutet, dass das Leben Jesu in mir sichtbar wird. Dass seine Liebe zu den Menschen zu meiner Liebe wird, dass seine Hinwendung zu den Menschen zu meiner Hinwendung wird, sein Eifer für das Reich Gottes zu meinem Eifer wird, seine Art zu beten zu meiner Art zu beten wird, sein Hass gegen die Sünde zu meinem Hass wird. Einfach, dass all das, was Christus ausmacht, in mir und an mir sichtbar wird. Das geht ja gar nicht anders, wenn wir Christen sind. Dieses Leben Jesu, das will aus mir heraus. Wir können es nicht für uns behalten. Wir sind, was Christus ist. Wir besitzen, was Christus besitzt. Wir vermögen, was Christus vermag. Und das lernen wir natürlich, indem wir drüber nachdenken. Wir lernen das, indem wir drüber beten, klar. Aber wir lernen das vor allen Dingen dadurch, dass wir uns von dieser Wahrheit bestimmen lassen. Und diese Wahrheit in Christus uns vom Heiligen Geist immer tiefer und mehr erfüllen lassen und offenbaren lassen. Aber wenn man sich auf diese Wahrheit einlässt, dass wir in Christus sind, dann gibt es auch gewisse Probleme. Der Christ, der sich nämlich auf diese Wahrheit einlässt, unterzieht sich automatisch immer so einer Art Realitätstest. Das heißt, er misst seinen geistlichen Puls. Bin ich denn geistlich oder heilig oder nicht? Und das drückt sich dann ganz unterschiedlich aus. Wir wissen, auf der einen Seite haben wir hier eine herrliche Wahrheit, wir sind erlöst, wir sind in Christus, und auf der anderen Seite erleben wir, darf man das sagen, eine armselige Realität. Und klar, wir wissen, hey, eine hammerstarke Botschaft, um die es hier handelt, immerhin ist es das Evangelium. Aber wir erleben eine sehr, sehr schwache Verwirklichung dieser Botschaft in uns. Wir hören, dass wir in Christus Sieger sind, erleben aber nicht nur, dass Niederlagen vorkommen, sondern dass Niederlagen unser Leben bestimmen. Wir hören, dass wir in Christus volle und absolute Gewissheit haben, erleben aber, wenn wir ganz ehrlich sind, im Alltag manchmal Zweifel gegen diese Gewissheit. Wir hören, dass wir in Christus volle Geistesfülle zugesprochen bekommen haben, erleben aber sowas wie eine Geistesarmut. Und meine Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie geht man damit um, wenn man die Ehrlichkeit und die Bereitschaft mitbringt, wirklich im Glauben vorankommen zu wollen? Was macht man mit dieser Spannung zwischen, auf der einen Seite, zwischen diesem Neusein in Jesus und dieser gegenteiligen Erfahrung im Alltag, eben, dass es so wenig verwirklicht ist? Was macht man mit dieser Spannung? Wenn wir mal verstanden haben, welche Fülle, welche Sieg, welche Kraft, welche Autorität wir in Christus zugesprochen bekommen haben und auch haben. Wenn Gott auf der einen Seite sagt, das gehört dir, und wir auf der anderen Seite sagen, nö, wieso gehört es mir? Mir doch nicht. Ich sehe doch so wenig im Alltag davon. Was macht man mit dieser Spannung? Ein ganz beliebter Weg, den Christen immer wieder gehen, besteht darin, dass sie die Höhe dessen, was Gott uns zuspricht, herunterdrücken auf das Niveau ihrer Erfahrung. Sodass sie beispielsweise sagen, ja, so war das ja auch alles nicht gemeint, wie das in der Bibel steht. Das waren ja nur Bilder und Symbole, das ist alles nur symbolisch gemeint. Weißt du, das darfst du jetzt auch nicht wörtlich verstehen, das muss man im übertragenen Sinne verstehen. Oder wenn wir mal wirklich alle ganz ehrlich sind, dann wissen wir, dass das doch alles nur Theorie ist. Ich meine, schau dich doch mal an oder um, wie die Praxis aussieht. Weiter, Paulus schwebte hier doch lediglich ein Ideal vor, und wir alle wissen, Ideale müssen ja hoch sein, dass man auch genügend Abstriche machen kann. Ich meine, jeder Mensch weiß, dass man hinter Idealen weit zurückbleibt, oder? Der Polarstern, der ist ja deswegen so hoch, nicht, dass man nach ihm greifen kann, sondern dass man sich an ihm orientieren kann. Also diese Wahrheit, dass wir in Christus sind, ist so eine Art Orientierungshilfe durchs Leben. Aber Leben, mein Freund, meine Freundin, das kriegt man doch nie und nimmer hin. Und ihr Lieben, es wäre so entlastend, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe auch nur Spaß gemacht, war Spaß, entspannt euch, wir sind doch gar nicht in Christus. Das ist auch nur eine nette Theorie. Die Botschaft, die Paulus, aber auch der Apostel Johannes formuliert, ist folgende: Wer in ihm bleibt, sündigt nichts. Was machen wir damit? Ohne dass wir unehrlich sind, ohne dass wir uns was vormachen wollen. Was machen wir mit dieser Spannung? Denn diese Worte sind nicht als nette Idee gemeint, sondern als die eine wirkliche Lebensrealität. Wir sind in Christus. Es gibt kein anderes Leben, das uns verheißen wurde. Wisst ihr, ich bin tief davon überzeugt, dass Gott es immer mehr in Deckung bringen möchte, dass diese Kluft überbrückt wird, dass es auf der einen Seite eine fromme Theorie gibt und auf der anderen Seite eine unfromme Erfahrung im Alltag. Und dazu, glaube ich, kann uns ein Mann heute Morgen helfen. Abraham, der Vater des Glaubens. Und nochmal kurz zur Problematik. Auf der einen Seite die Theorie, die so wunderbar und herrlich klingt, und auf der anderen Seite eine sehr schwache Verwirklichung dessen in unserem Alltag. Und ich möchte heute einen Text vorlesen aus Römer 4, die Verse 17 bis 22. Und wenn du in einem Glaubenskonflikt stehst und Schwierigkeiten hast, das zu ergreifen, was dir eigentlich zusteht, dann lade ich dich ein, lass diese Verse hier dir wirklich zu Gemüte führen. Lehn dich mal zurück und hör nicht nur mit dem Verstand. Versuch mal mit dem ganzen Herzen zu hören, wie Abraham mit diesem Glaubenskonflikt umgegangen ist. Römer 4, Verse 17 bis 22. Denn er ist der Vater von uns allen. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen vor dem allem nicht verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht irre machen. Statt die Zusagen Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Darum wurde ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Was für starke Verse. In diesem kurzen Abschnitt stecken die Prinzipien, die wir brauchen, damit die Kluft zwischen dem, was wir in Christus schon jetzt sind, und dem, wie wir uns im Alltag selbst vorfinden, immer kleiner wird und vielleicht sogar der Tendenz nach immer mehr verschwindet. Aber bevor wir diese Kluft überwinden, müssen wir Schwierigkeiten ins Auge blicken. Es sind genau drei Gegner, drei Schwierigkeiten. Jeder Christ, der vertrauensvoll und glaubensvoll Gottes Verheißungen ergreifen will, wird erleben, dass drei Gegner aufstehen, sich ihm in den Weg stellen und sagen, hier geht's nicht weiter. Gegner Nummer eins, die Kraft des Verstandes. Der Verstand sagt, das geht doch gar nicht, das ist doch so gar nicht möglich oder das ist doch wissenschaftlich nicht möglich oder das widerspricht doch jeglicher Logik. Ein 100-jähriger Mann ist, auch wenn er früher mal vital war, sexuell vital, doch nicht mehr zeugungsfähig. Und Abraham hätte sagen können, lieber Gott, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das müsstest du ja eigentlich wissen. Also ich war mal wirklich ein vitaler und impulsiver Mann. Ich stand wirklich mal im Saft, aber diese Energie steht mir heute nicht mehr so zur Verfügung wie damals. Ich kann keine Kinder mehr zeugen. Und hätte sagen können, und zieh doch meine Frau an. Sie ist 80 Jahre alt. Meine Frau Sarah, ihre Wechseljahre, die liegen doch schon weit hinter ihr. Meine Frau ist nicht mehr gebärfähig. Wie soll es denn bitteschön funktionieren? Das heißt, der Verstand steht auf, meldet sich und erhebt Einspruch und sagt, hier geht's nicht weiter. Der zweite Gegner, die Kraft der Gefühlswelt. Für eine junge Generation der Endgegner schlechthin, ich muss alles fühlen. Heute sagst du als junger Mensch nicht mehr, habe ich verstanden, sondern fühle ich. Ich muss alles fühlen. Die Gefühlswelt sagt, ich spüre nichts. Ich spüre Gott nicht. Gott, wie? Ich spüre nichts. Ich fühle mich irgendwie ganz komisch oder mulmig bei dieser Wahrheit. Irgendwie ziehen da die Gefühle nicht mit. Man muss sich das doch mal bitte klar machen, dass das Wunder, dass Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn gebären sollte, durch was geschehen sollte? Durch seine Mitwirkung. Man hätte rein theoretisch auch Gott gefallen können und sagen können, Abraham, entspann dich, mach dich locker. Morgen früh werden deine Frau und du aufwachen und neben eurem Bett habe ich dann eine Wiege hingestellt. In der Wiege liegt ein kleines Baby, dem müsst ihr dann nur noch einen Namen geben und die Sache ist geritzt. Ja, so stellen wir uns das gerne vor, die Sache mit dem Glauben. Keine Unannehmlichkeiten, der geringste Weg des Widerstandes, den würden wir gerne gehen. Die Schwierigkeit war aber, dass Gott beschlossen hatte, dem 100-jährigen Abraham, dessen sexuelle Potenz völlig erstorben war und seine fast gleichaltrige Frau Sarah an diesem Schöpfungswunder zu beteiligen. Das heißt, beide, Abraham und Sarah, mussten in den Zeugungsvorgang eintreten, für den auf beiden Seiten völlig die Voraussetzungen fehlten. Darf ich das nochmal sagen? Abraham und Sarah mussten in den Zeugungsvorgang eintreten, also das Kind zeugen, für den auf beiden Seiten völlig die Voraussetzungen fehlten. Und an dieser Stelle sage ich herzlich willkommen im Glaubensleben. Schön, dass wir da sind. Jedes Mal, wenn dir bewusst wird, dir fehlen völlig die Voraussetzungen für das, was Gott von dir fordert. Jedes Mal, wenn Gott uns aufs Wasser ruft, dann betreten wir die Schwelle des Glaubens. Vorher ist das kein Glaube. Vorher ist es einfach nur Wissen. Unser Glaube spielt sich auf dem Wasser ab. Und das ist für einen Menschen, der ständig denkt, er muss alles im Griff haben. Er muss alles unter Kontrolle haben. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Weil du merkst, meine Fälle schwimmen mir weg, meine Sicherheiten schwimmen weg. Aber Glauben bedeutet, dass wir in den Glaubensprozess selber eintreten müssen. Und dieser Glaubensprozess, der spielt sich auf dem Wasser ab. Und wenn du dann die Reling losgelassen hast und dem Ruf Jesu, der gerufen hat, komm, gefolgt bist und du auf dem Wasser bist, wirst du dir alles um dich herum zurufen, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Das wird nie was, das kriegst du niemals hin. Und die Frage ist dann, wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn alles um dich herum dir zuspricht, das wird niemals irgendwas werden, das ist unmöglich. Ich kann mich erinnern, als wir vor 3 Jahren als Familie aufgebrochen sind, hier auf die Schwäbische Alb, da war das für eine Familie, wenn sie umzieht, glaube ich, ein Entwurzelungsprozess, ein sehr, sehr einschneidender Lebensprozess. Du entscheidest dich, neue Beziehungen aufzubauen, entscheidest dich, alles zurückzulassen. Und du kannst im Vorfeld natürlich viele Dinge abklären. Du kannst einen Arbeitsvertrag unterschreiben, was wunderbar ist. Und du hast das Gefühl, du kommst in eine wunderbare Gemeinde. Du kannst dem Frieden Gottes nachgehen. Und ich glaube, Gott spricht auch immer ganz stark durch so einen tiefen Frieden auf Entscheidungen, die wir getroffen haben. Aber letzten Endes, ob es wirklich der richtige Weg war, ob es die richtige Entscheidung war, siehst du immer erst dann, wenn du den Weg gegangen bist. Weiß nicht, ob ich noch an die Kindersendung erinnern können, 1, 2 oder 3. Ging doch so immer so 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und genauso ist auch im Glauben, im Vorfeld können wir die Dinge nicht abklären. Wir können im Vorfeld die absolute Gewissheit nicht haben. Und dann fühlt man sich mulmig. Man weiß nicht genau, ist es auch etwas? Aber wisst ihr, dort auf dem Wasser passiert etwas ganz, ganz Wichtiges für unser Glaubensleben. Nirgendwo mehr fühlen wir uns lebendiger. Nirgendwo mehr spüren wir Gott so von ganzem Herzen. Nirgendwo erleben wir ihn so intensiv. Und nirgendwo mehr realisieren wir, dass wir von Gott dafür designt wurden, auf dem Wasser zu gehen. Wir sind von Gott dafür designt worden, in den Bereich des Unmöglichen vorzudringen. Das ist unsere zutiefste Bestimmung, die wir als Christen haben. Deswegen lasst uns auf Wasser rufen. Und ich finde es so schön, dass Martin Buber mal gesagt hat, Leben bedeutet, angesprochen zu werden. Da ist ein Gegenüber, der ruft mich. Da ist ein Jesus, der ruft dich. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, diesem Ruf Jesu zu folgen. Vielleicht ist es für dich dran, aufs Wasser zu gehen. Und vielleicht bist du auf dem Wasser. Wunderbar. Zurück zu Abraham. Ich sag's mal so, es gibt eine Zeit, in der die sexuelle Anziehungskraft relativ stark ist. Aber ich vermute mal so ganz vorsichtig, so mit 100 ist wahrscheinlich die Stumm- und Drangperiode abgeklungen. Ich möchte niemanden hier was Falsches in die Schuhe schieben, das ist meine Vermutung. Sondern wenn ich mir das vorstelle, dann hat Abraham wahrscheinlich eher so eine Blockade an der Stelle empfunden. Eine gewisse Unsicherheit, eine Bedrückung oder vielleicht sogar eine Angst. Das heißt, die Gefühle, die zogen nicht mit. Die Gefühle sprachen gegen das, was Gott gesagt hat und sagen auch zu ihm, stopp, bis hierhin, nicht weiter. Also die Kraft des Verstandes, die Kraft der Gefühlswelt und der dritte Gegner, die Kraft der Erfahrung. Die Erfahrung ist für uns Menschen eine sehr, sehr hohe Instanz. Für junge Menschen weniger, weil junge Leute leben ja ganz Stück weit in dem, was sie denken, was sein könnte. Aber der Reifeprozess eines Menschen liegt unter anderem daran, dass er die Existenzerfahrung immer ernster nimmt. Das bedeutet, dass er weniger denkt, was denkbar wäre, sondern der Maßstab für sein Denken, für sein Fühlen, aber auch sein Handeln wird die Erfahrung. Und das birgt natürlich auch immer ein gewisses Dilemma, denn die Menschen machen ja nicht durchweg positive Erfahrungen. Wenn wir also schlechte und negative Erfahrungen gemacht haben bezüglich des in Christus sein oder wir nie erlebt haben, dass wir Sieg über die Sünde haben in Christus, dann werden wir denken, diese Wahrheit in Jesus ist halt eine schöne, nette Theorie, aber wie gesagt, das kann niemand erreichen. Der Maßstab in meinem Denken bezüglich des in Christus sein ist also die Erfahrung. Und die Erfahrung stellt dann die Frage an Abraham, sag mal Abraham, kennst du irgendein Beispiel in deiner Verwandtschaft, in deinem Volk, in deiner Sippe, hast du irgendwo und irgendwann mal irgend von jemandem gehört, dass jemand Sieg über seine Sünde hat? Hast du irgendwann mal gehört, dass ein 100-jähriger Mann mit seiner fast gleichaltrigen Frau in diesem hohen Alter noch ein Kind gebären? Irgendwas mal bekannt geworden darüber? Nee, oder? Also die Erfahrung kommt, blustet sich ganz dick auf und sagt, Abraham, das geht nicht, guck dich um, hör dich um, das geht nicht. Ihr Lieben, diese drei Gegner, der Verstand, die Gefühle und die Erfahrung, treffen wir immer da an, wo wir das neue Leben in Christus vertrauensvoll ergreifen wollen. Der Verstand sagt, ja, das ist ja schön und gut, aber das ist doch gar nicht möglich. Ich meine, ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Mein Freund, das kann doch niemals sein. Hast du dich denn nie mit Psychologie befasst? Kennst du nicht denn die erbbiologischen Gesetze? Kennst du nicht die Leute? Kennst du nicht die Erfahrungen, die Gefühle und den Verstand? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Die Gefühle kommen und sagen, frei von aller Sünde und von dämonischen Mächten, irgendwie fühle ich mich mulmig bei dieser Wahrheit. Also die Gefühle ziehen da nicht mit und sagen, nee, wir bleiben mal lieber da. Die Erfahrung sagt, hast du das jemals schon mal erlebt? Hör dich mal um. Hast du das mal von irgendjemandem gesehen und erfahren, dass jemand Sieg über seine Sünde hat? Aber schön höflich bleiben, lieber nicht fragen. Habe ich nicht gehört, habe ich nicht gesehen und nicht erfahren. Und das Ergebnis ist, ich habe es gerade eben schon gesagt, dass wir das, was Gott uns zuspricht in seinem Wort, verbindlich und gewinnend uns zuspricht, herunterdrücken auf das Niveau unserer Erfahrung und dann kommt das zusammen, was ich die Resignation im Glauben nenne. Wir resignieren und leben und denken, naja, irgendwelche Christen, die irgendwie besonders heilig sind, die kriegen das schon hin, in Jesus zu leben, aber ich, mal guck mal mein Leben an, bei mir wird es nichts. Aber was Abraham uns nahelegt durch sein Vorbild ist, dass wir an diesen Konflikt, den wir manchmal in uns spüren, genauso herangehen wie er. Von ihm wird gesagt, und ich lese es jetzt nochmal. Er ließ sich im Hinblick auf das, was Gott versprochen hatte, nicht durch Unglauben irre machen. All das, was ich gerade gesagt habe, ist Unglaube. Auf die Sprache des Verstandes zu hören, ist Unglaube. Auf die Sprache der Gefühle zu hören, ist Unglaube. Auf die Sprache der Erfahrung zu hören, ist Unglaube. Gefühle sind gut und gesund, wenn sie mit Gottes Wort übereinstimmen. Erfahrungen sind gut, wenn sie mit Gottes Wort übereinstimmen. Und auch der Verstand ist gut, aber nur, wenn er mit Gottes Wort übereinstimmt. Und Abraham wurde klar, ich muss mich entscheiden, auf wen ich höre. Links von mir marschieren die auf. Verstand, Gefühle, Erfahrung. Rechts von mir ist Gottes Wort. Gottes Wort sagt, Gott ist treu und was er verspricht, das verheißt er auch. Alles ist möglich dem, der glaubt. Links von mir ist mein Verstand und der sagt, mach keinen Quatsch, Kevin. Du kennst dich, du kennst die Leute, du kennst die Psychologie, du kennst die Gefühle, du kennst die Erfahrungen. Das wird nie etwas. Nochmal. Aber er ließ sich im Hinblick auf das, was Gott versprochen hatte, nicht durch Unglauben irre machen, sondern er wurde immer stärker im Glauben. Wie wurde Abraham immer stärker im Glauben? Indem er Gott die Ehre gab. Nicht dem Verstand, nicht dem Gefühl, nicht der Erfahrung, sondern Gott. Und weil Abraham der festen Überzeugung war, dass das, was Gott versprochen hat, das kann er auch realisieren. Versteht ihr das Prinzip? Das ist eine Entscheidung. Ich meine, wer ist glaubwürdiger? Die Erfahrung kommt mit einem triumphierenden Gesicht, stellt sich breitbeinig hin und sagt, das geht nicht. Die Gefühle sagen, nö, also da gehen wir nicht mit. Das macht uns irgendwie Druck, das ist irgendwie komisch. Wenn du gehen willst, dann geh allein. Der Verstand sagt, es ist nicht möglich. Und manchmal stellen sich auch alle drei hin, stellen sich uns ganz breitbeinig in den Weg und sagen, hey, hier stopp, hier geht's nicht weiter. Bis hierhin, aber keinen Schritt weiter. Und es ist so wichtig, dass wir ganz ehrlich bleiben. Dass wir die Kluft, die wir wahrnehmen, nicht wegreden, sondern dass wir anerkennen, wo Defizite sind in unserem Glauben. Aber dass wir uns von diesem Unmöglich nicht hindern lassen, den Weg des Glaubens zu gehen, in immer tiefere, echte Glaubenserfahrungen. Das Wort unmöglich kommt in der Sprache des Glaubens nicht vor. Aber Erfahrung, Gefühle und Verstand, die rufen ständig unmöglich, unmöglich, unmöglich. Es geht von diesen Terroristen ein Terror aus. Und sie versuchen uns etwas zu tun, was die Bibel nennt, sehen wollen. Die Seligpreisung, die aber Jesus ausgesprochen hat, lautet, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und meine Frage ist, sind wir bereit, diesen Glaubensweg zu gehen? Wer sehen will, der hört auf den Verstand, er hört auf das Gefühl und er hört auf die Erfahrung und die sagen, hey, Rückmarsch und Stillstand ist angesagt. Leben wir aus dem Sehen oder leben wir aus dem Hören auf Gottes Wort? Aber wisst ihr, die Verheißung, die Gott uns gibt, ist dann nicht, dass wir immer nur hören und alles bleibt, wie es ist, sondern die Verheißung, die Gott uns gibt, indem wir auf ihn hören und nicht mehr auf die Tatsachen sehen, werden wir die Verwirklichung sehen. Nochmal dasselbe. Es gibt die Verwirklichung in Christus und die Realität dessen, was wir im Alltag wahrnehmen. Und diese beiden Dimensionen, die werden immer gegeneinander kämpfen. Aber indem wir uns in den Glauben gründen, das heißt in die Wirklichkeit, in der Wirklichkeit, in Christus, kommt es zu einem Übergang, zu einer Transformation, zu einer Verwandlung, was in Christus jetzt schon da ist. Jesus sagte zu Maria, wenn du glauben würdest, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Glaube führt zum Sehen. Es geht nicht darum, dass wir glauben, glauben und glauben, sondern der Glaube führt zum Sehen. Aber der Glaube beginnt nicht bei dem Sehen. Sondern der Glaube beginnt bei dem Hören auf Gottes Wort. Wir gründen uns auf das, was uns gilt. Und so können wir sagen, Erfahrung, ich nehme dich ernst, aber ich folge dir nicht. Gefühle, ich nehme euch natürlich ernst. Schön, dass ihr da seid, aber ich folge euch nicht. Verstand, ich nehme dich ernst, aber ich folge dir nicht. Von Abraham heißt es, er nahm seinen Leib und den Leib seiner Sarah war. Da steht nicht, er verschloss die Augen vor den Unmöglichkeiten. Nein, nein, er nahm das wahr, er sah das. Er merkte ganz genau, was dem alles entgegensprach. Aber er folgte Gottes Wort. Das ist Glaube. Versteht ihr das Prinzip? Der Konflikt ist unvermeidbar. Und ich glaube, dieser Konflikt, der hält auch unser Leben lang an. Und wenn wir uns nicht im Glauben gründen, kann das ganze Land, das wir mal gewonnen hatten, auch verloren gehen. Du kannst auch aus dem Glauben wieder rausfallen. Aber indem wir uns gründen in Jesus, kommt es zu dieser Übersetzung von dem, was wir hören. Es wird einfach in unserem Leben real. Nochmal, jeder von uns kommt im Glaubensleben an diese Stelle, an der wir die Reling loslassen müssen. Da ist ein Sturm, da ist Wasser. Und da werden wir die Stimme unseres Herrn hören, der sagt, komm. Und das ist immer die Frage, wie reagieren wir? Glauben wir? Und dann ist wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir das richtige Glaubensverständnis haben. Und so gestattet mir noch die letzte Minute, kurz über den Glauben zu reden, was Glaube eigentlich ist. Nicht wenig Christen glauben, Glaube ist sowas wie der Wetterbericht. Naja, der sagt uns voraus, dass morgen schönes Wetter wird, aber ganz sicher kann man sich ja auch nicht sein. Ich meine, im Sommer gibt es ja immer wieder so örtliche Gewitter. Der Glaube ist schon etwas, naja, einigermaßen Sicheres, aber ganz sicher kann man ja auch nie sein. Wer so denkt, der behaupte ich mal, hat ein relativ kleines Gnadenverständnis. Glaube hat ganz stark etwas mit unserem Gnadenverständnis zu tun. Ihr kennt das vielleicht aus der Evangelisation. Leute, die gesagt haben, nicht christlichen Leuten, 99 Schritte ist der Jesus entgegengekommen, den einen Schritt, den musst du jetzt noch auf Jesus gehen. Das ist deine Entscheidung, das musst du tun. Da gibt es aber Leute, die haben noch größeres Gnadenverständnis. Und die denken sich, Gottes Gnade ist so breit und weit wie vielleicht die Rheinbrücke, an der breitesten Stelle vielleicht einen Kilometer breit, sodass sie sagen, Christus ist dir 900 Meter entgegengekommen. Die letzten 100 Meter wirst du auch noch springen können, oder? Da musst du schon ganz schön Anlauf nehmen und wahrscheinlich schlägt man sich ganz böse ins Knie und das Kinn auf. Wird schon schwieriger. Aber dann gibt's Leute, und ich glaube, solche sind wir, die wir heute Morgen hier sind, die haben noch größeres Gnadenverständnis. Und die denken sich, Gott ist Gnade so weit wie die Entfernung zwischen Deutschland und Amerika, 10.000 Kilometer, sodass sie sagen, Christus ist dir 9.000 Kilometer entgegengekommen, die letzten 1.000 Kilometer wirst du auch noch springen können, oder? Merkt ihr was? Je größer wir von Gottes Gnade reden und denken, umso unmöglicher wird es, Glaubensschritte aus eigener Kraft zu gehen. Glauben an Christus und in Christus sein bedeutet, Christus ist mir nicht 99 Schritte entgegengekommen, sondern 100 Schritte entgegengekommen, um mich an die Hand zu nehmen und mir zu sagen, von nun an keinen einzigen Schritt mehr allein. Das ist unser Missverständnis. Wir glauben, wir müssten im Sturm Jesus entgegenkommen. Gott gibt mir die Kraft, dass ich es irgendwie schaffe. Nein, das ist das große Missverständnis. Sondern zu realisieren, wir sind in Christus und er in uns. Und ab sofort heißt es, kein einzigen Schritt mehr im Alltag alleine, sondern nur noch alle Schritte mit Jesus. Wir sind in eine Realität gestellt von Gott, in der wir seine Verheißungen, die wir Dinge in der unsichtbaren Welt mit unseren physischen Augen nicht sehen können. Aber dafür hat er uns den Glauben gegeben. Es ist eben den Weg oder der Weg, den Gott gewählt hat, mit uns in Kontakt zu kommen. Über den Glauben auf dem Wasser. Und da wird uns alles um uns herum immer wieder sagen, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Wir werden es mit diesen drei Gegnern zu tun bekommen, mit dem Verstand, mit dem Gefühl, mit der Erfahrung. Aber ihr Lieben, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Denn von all diesen Stimmen können wir die Stimme unseres Herrn unterscheiden. Zu realisieren, dass Gott uns dafür designt hat, auf dem Wasser zu gehen und seine Stimme zu hören. Und vielleicht ist es heute Morgen für uns dran, diesen Schritt aufs Wasser zu gehen. Diesen Christus wieder neu zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen und zu sagen, ja, Jesus, ich glaube dir. Das, was du verheißt, das, was du in deinem Wort mir zugesprochen hast. Vielleicht ist es eine Prophetie, die schon Jahre alt ist und ich habe immer noch nicht die Verwirklichung dieser Prophetie gesehen. Ich entscheide mich wieder ganz neu, diese Prophetie, diese Verheißung zu ergreifen. Und indem wir auf das Unsichtbare sehen und Glauben geben und investieren in das Unsichtbare, werden wir die Verwirklichung sehen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und Conny, würdest du nach vorne kommen und noch ein bisschen spielen? Wir werden uns einfach noch eine Minute, zwei Minuten Zeit uns nehmen, während Conny noch ein bisschen Musikklangteppich mit dem Klavier legt. Und ich möchte dich einladen, dass du ins Gespräch mit Jesus kommst. Vielleicht wurdest du angesprochen. Vielleicht hat der Heilige Geist dir heute Morgen nochmal was gezeigt. Vielleicht möchtest du ganz neu eine Entscheidung treffen für den Glauben auf Christus hin. Und ich möchte noch beten für uns, dass uns Jesus auf neu aufs Wasser ruft und dass wir seine Stimme hören, aber auch vorher erkennen dürfen, dass er uns schon längst ergriffen hat und wir diese Schritte nicht alleine gehen müssen, sondern jeder einzelne Schritt mit ihm. Und so danke ich dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du uns aufs Wasser rufst. Ich danke dir, dass wir genauso wie Abraham immer wieder diesen Glaubenskonflikt in uns wahrnehmen dürfen. Es geht nicht darum, dass wir das verdrängen. Es geht darum, dass wir ehrlich werden und merken, da gibt es eine Kluft zwischen dem, was du uns in deinem Wort verheißt und wie wir uns im Alltag auch wahrnehmen und erfahren. Und wir dürfen diese Kluft zu dir bringen. Ja, da gibt es Dinge, die sehen wir noch nicht verwirklicht. Da macht uns Sünde, da macht uns Not noch so schwer zu schaffen. Da haben wir resigniert, da haben wir aufgegeben. Aber all das möchten wir dir heute Morgen wieder ganz neu anvertrauen und dir hinbringen. Wir möchten Glauben investieren und uns dazu entscheiden, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, das, was du verheißt, das wirst du auch realisieren. Und wir möchten neu Glauben investieren in die unsichtbare Welt und daran festhalten. Und so versprichst du uns, so werden wir die Verwirklichung dessen sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht nur 99 Schritte entgegengekommen bist, sondern 100 Schritte. Ich danke dir, dass du uns jetzt unsere Hand ergreifst, dass wir das erleben dürfen, wie deine Hand in unser Leben gestreckt ist. Und wir greifen diese Hand und wir hören nochmal deine Worte. Bitte geh keinen Schritt mehr alleine ohne mich. Ich möchte jeden Schritt mit dir gehen. Und wir dürfen neu Hoffnung und neu Glauben fassen und neu dir entgegengehen, deine Stimme hören, der uns heute Morgen ruft. Und so danke ich dir, dass du uns begegnest, jedem Einzelnen, der hier ist heute Morgen. Und dass wir deine Stimme wahrnehmen, wenn wir jetzt noch eine stille Zeit nehmen. Wir dürfen hören, was du uns zusprichst, wo du uns neu rufen möchtest. Wir dürfen neue Entscheidungen für dich treffen. Und dafür danke ich dir, Jesus.